Hand war und bin ich stets geborgen, und das Heute wie das Morgen ruhen Gott in dir. Ehe die Mutter mich geboren, lag mein Leben wie ein offenes Buch, wie ein leichtes, bunt gewebtes Tuch, längst vor dir. In deiner Hand war und bin ich stets geborgen, und das Heute wie das Morgen ruhen Gott in dir. Ob ich gehe oder ruhe, meine Wege sind dir wohlbekannt. Ehe ich deinen Namen hab genannt, riefst du mich. In deiner Hand war und bin ich stets geborgen, und das Heute wie das Morgen ruhen Gott in dir. Auf der Jahre großer Bogen und der Tage kleines Mosaik waren dir so wie ein Augenblick immer nah. In deiner Hand war und bin ich stets geborgen, und das Heute wie das Morgen ruhen Gott in dir. Wunderbar, Gott, ist dein Walten, deine Liebe trägt durch alle Not und führt mich ins ewige Morgenrot. Dank sei dir. Deiner Hand war und bin ich stets geborgen, und das Heute wie das Morgen ruhen Gott in dir. In deiner Hand war und bin ich stets geborgen, und das Heute wie das Morgen ruhen Gott in dir.
Das Lied enthält Gedanken aus dem Psalm 139. Dieser Psalm ist ein Gebet voll Glauben und Vertrauen, das aus der Zuversicht lebt: Unser ganzes Leben ist von Gott getragen. Mehr noch, der Psalmist bekennt: Ehe ich geworden bin, wunderbar gewoben im Schoß meiner Mutter, ist für Gott schon alles gegenwärtig. Wie ein offenes Buch liegt mein Leben vor ihm. Er kennt mein Gehen und Ruhen, noch bevor ich einen Schritt tun kann. All meine Wege sind ihm vertraut. Zeit und Ewigkeit liegen in Gottes Hand geborgen. Oder, wie der brasilianische Erzbischof Helder Camara sagte, Liebe geht an deiner Seite. Zugegeben, das Vertrauen, immer und überall von Gott gehalten zu sein, ist keine Selbstverständlichkeit. Auch die ersten Beter der Psalmen hatten bisweilen das Gefühl, ins Leere zu fallen. Darum beteten sie: Aus der Tiefe, Herr, rufe ich zu dir. Herr, höre mein lautes Flehen. Beschütze mich. Hilf deinem Knecht, der dir vertraut. Ein solches Gottvertrauen ist wohl das kostbarste Geschenk, das in unserem Leben zu hüten ist. Gottvertrauen aber setzt voraus, dass wir Vertrauen im Umgang mit den Menschen erfahren haben. Bei der Geburt muss das Kind die Geborgenheit des Mutterschoßes verlassen. Durch die liebevolle Zuwendung und Sorge, vor allem der Eltern, wächst in dem Neugeborenen jenes Gefühl der Geborgenheit, das auch das Vertrauen in andere Menschen und Dinge wachsen lässt. Dieses Urvertrauen entwickelt sich mehr und mehr, wenn das vom Kind geschenkte Vertrauen von seinen Mitmenschen in Wohlwollen erwidert wird. Daraus kann das Vertrauen zu Gott wachsen. Denn dieses Geben und Nehmen, dieses Trauen und Vertrauen ist Abglanz und Ausdruck jener Liebe, mit der Gott uns zugetan ist. Durch den Propheten Jesaja sagt er uns: Kann denn eine Frau ihr Kind vergessen? Eine Mutter ihren leiblichen Sohn? Und selbst wenn sie ihn vergessen würde, ich vergesse dich nicht. Edith Stein sagte dazu: Ich weiß, dass jemand in meiner Nähe ist, dem ich rückhaltlos vertrauen kann. Und das ist etwas, was Ruhe und Kraft gibt.
In deiner Hand war und bin ich stets geborgen, und das Heute wie das Morgen ruhen, Gott, in dir.
Martin Buber erzählt in seinen chassidischen Geschichten: Rabbi Meir war bei gelehrten Männern zu Gast. Er überraschte sie beim Gespräch mit der Frage: Wo wohnt Gott? Sie lachten über ihn und meinten: Was redet ihr? Ist nicht die ganze Schöpfung seiner Herrlichkeit voll? Der Rabbi aber beantwortete seine Frage selbst und sagte: Gott wohnt da, wo wir ihn einlassen. Ist nicht die ganze Schöpfung seiner Herrlichkeit voll? Hier ist neben dem Urvertrauen aus der frühesten Kindheit ein anderes Geschenk Gottes genannt, das uns mit Vertrauen zum Leben erfüllen kann: die Herrlichkeit Gottes in der Welt. Freilich, nicht alle Menschen erleben die Schöpfung in gleicher Weise. Für die einen ist sie das große Experimentierfeld des Menschen allein, auf dem er als Schöpfer seine Triumphe feiert. Für den anderen aber ist die Schöpfung mit ihren sterbenden Wäldern, den verschmutzten Flüssen und der verunreinigten Luft ein Zeichen dafür, dass mit der Selbstherrlichkeit des Menschen eine andere, eine böse Macht Überhand gewonnen hat. So stürzt die Schöpfung und mit ihr der Mensch in den Strudel der Selbstvernichtung. Und trotzdem staunen wir immer wieder über die ersten Blüten im Frühling, über den bunten Regenbogen nach Sturm und Gewitter, über die glutrot untergehende Sonne hinter den Bergen. Wir staunen über das dennoch an Zuwendung und Liebe trotz aller Selbstherrlichkeit der Menschen und ahnen, was der Psalmist bekennt: Gott, ich weiß, staunenswert sind deine Werke. Musik. ist Gott?", fragte der Rabbi und gab sich selbst die Antwort. Gott wohnt da, wo wir ihn einlassen. An uns liegt es also, seiner Herrlichkeit in der sich immer wieder neu entfaltenden Schöpfung zu erkennen. Das setzt voraus, dass wir dem scheinbar Selbstverständlichen wieder mit Ehrfurcht und Staunen gegenüberstehen. Wir müssen lernen, falsche Selbstsicherheit und Überheblichkeit abzulegen und das Wunder des Lebens und der Natur als Geschenk Gottes zu erkennen. Begreifen müssen wir, dass alles von Gott und seiner Liebe getragen ist und wir seiner Vorsehung vertrauen dürfen. All das muss neu ins Bewusstsein gehoben werden. Dann wird unser Leben wieder zum wirklichen Lobpreis Gottes. Gott bedarf sicher nicht unseres Lobes. Wir aber dürfen nie vergessen, dass wir seine Geschöpfe sind, die von ihm geliebt werden. Nur aus diesem Vertrauen heraus können wir auch anderen Menschen vertrauen und mit ihnen an das Gute in der Welt glauben. Im Vertrauen auf Gottes Vorsehung müssen wir nicht wie Friedrich Nietzsche an dem Bösen und Dunklen verzweifeln, denn für ihn ist die Welt Tor zu tausend Wüsten, stumm und kalt. Im Vertrauen auf Gott können wir singen: Gott liebt diese Welt.
Gott liebt diese Welt, er rief sie ins Leben. Gott ist der Erhält, was er selbst gegeben. Gott liebt diese Welt. Gott liebt diese Welt, Feuerschein und Wolke und das heilige Zelt sagen seinem Volke, Gott ist in der Welt. Dunkelheiten hat er selbst erhellt, im Zenit der Zeiten kam sein Sohn zur Welt. Gott liebt diese Welt in den Todesbanden, keine Macht ihn hält, Christus ist erstanden, Leben für
Gott liebt diese Welt, denn sie ist seiner Herrlichkeit voll. So beantworteten die Gelehrten Rabbi Meirs Frage. Das können auch wir heute noch erfahren, wenn wir, gestützt auf die Erfahrungen in der Bibel, Gott in unser Leben einlassen. Das Wort Herrlichkeit gehört zu den ganz großen Worten der Bibel. Im Alten Testament umschreibt es das wunderbare Eingreifen Gottes in die Geschichte seines Volkes Israel. Das Lied nannte die Begegnung Gottes mit Mose am brennenden Dornbusch. Es sang von der vorausziehenden Wolke auf dem Weg Israels in das Land der Verheißung. Es erwähnte das heilige Zelt, Gottes Wohnung in Jerusalem. Für Israel sind das bis heute leuchtende Wegzeichen, aus denen das Vertrauen in Gottes Vorsehung weiterlebt. Und im Gebet der Psalmen ruft das Volk allen Menschen zu: Gepriesen sei sein herrlicher Name in Ewigkeit. Seine Herrlichkeit erfüllt die ganze Erde. Worte des Vertrauens und der Zuversicht, die auch uns sagen können: Wir sind nicht allein. Gott geht alle Wege mit uns. Und dann hat Gott, wie wir Christen glauben, in Jesus auf ganz neue Weise seine Herrlichkeit kundgetan. In ihm wurde Gott Mensch. Und schon der greise Simeon nennt das neugeborene Kind bei der Darstellung im Tempel Herrlichkeit für das Volk Israel. Doch Jesus kam, um Gottes Liebe allen Menschen sichtbar zu machen. Und alle, die ihn in ihr Leben eingelassen haben, konnten mit dem Evangelisten Johannes bekennen: Wir haben seine Herrlichkeit gesehen, die Herrlichkeit des Eingeborenen, voll Gnade und Wahrheit. Gerade in Jesus Christus hat Gott ein für alle Mal allen Menschen gezeigt: Gott ist die Liebe. Jesus hat Hungernde gespeist und Kranke geheilt. Die Unwissenden hat er belehrt und den Sündern die Schuld vergeben. Selbst Tote hat er ins Leben zurückgerufen. Jesus versicherte allen, die guten Willens waren, dass ihr Leben nicht mit dem Tod endet, sondern sein Ziel in der unendlichen Liebe Gottes hat. Die heilige Hildegard rief einmal staunend aus: Gottes Sohn wurde Mensch, damit der Mensch Heimat habe in Gott. Und aus der Zusage des Auferstandenen: Ich gehe euch voraus, um euch beim Vater eine Wohnung zu bereiten, lebt das gläubige Vertrauen, dass unser Leben über das Sterben hinaus in Gott seine Vollendung finden wird. Vater, so betete Jesus kurz vor seinem Tod, ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast. Es ist Gottes Herrlichkeit, die wie im Leben Jesu, so auch bei uns durch die Liebe zu den Menschen sichtbar werden soll.
Gott liebt diese Welt, er wird wiederkommen, wann es ihm gefällt, nicht nur für die Frommen, nein, für alle Welt. Welt und wir sind sein Eigen, wohin er uns stellt, sollen wir es zeigen. Gott liebt diese Welt.
Gott liebt diese Welt. Gott liebt uns. So haben wir es überdacht und so heißt es im Lied. Noch einmal dürfen wir mit der chassidischen Geschichte wiederholen: Die Welt ist seiner Herrlichkeit voll. Wir aber müssen es zeigen. Aus Vertrauen leben schließt eines immer mit ein, dass wir auch Vertrauen schenken, nämlich in der Liebe. Liebe ist ein großes Wort, sie wird aber vornehmlich in den kleinen Dingen spürbar und erfahrbar. Ein freundliches Wort, das die Einsamkeit vertreibt. Eine versöhnende Geste, die den Streit beendet. Das geduldige Zuhören, bei dem die Angst sich löst. Das Ausreden lassen, damit Verbitterung und Enttäuschung weichen. Die Ermutigung zum Gebet, weil Gott auch da, wo wir es kaum wahrnehmen können, am Werk ist. Die Liebe lässt den anderen zu sich selbst finden und lässt Vertrauen ein, das über alles Misstrauen hinwegträgt. Es trägt in der Gewissheit: Gott liebt dich. In seiner Hand warst und bist du geborgen, auch da, wo du es nicht spüren kannst. Der Apostel Petrus kann in solchen Situationen mit den Worten an die junge Christengemeinde trösten: Freut euch, dass ihr Anteil an dem Leiden Christi habt, denn so könnt ihr auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit voll Freude jubeln. So vertrauen zu dürfen, ist, wie eingangs gesagt, ein großes Geschenk. Wir sollten Gott um diese Gabe immer wieder bitten.
Herr, segne uns, lass uns dir dankbar sein, lass uns dich loben, solange wir leben, und mit den Gaben, die du uns gegeben, wollen wir tätig sein. Herr, geh mit uns und lass uns nicht allein, lass uns dein Wort und dein Beispiel bewahren, in der Gemeinde deine Kraft erfahren, lass uns wie Brüder sein. Herr, sende uns, lass uns dein Segen sein, lass uns versuchen zu helfen, zu heilen und unser Leben wie das Brot zu teilen, lass uns ein Segen sein. Ein Mensch Vertrauen gibt, nicht nur an sich selber denkt, fällt ein Tropfen von dem Regen, der aus Wüstengärten malt. Wo ein Mensch den anderen sieht, nicht nur sich und seine Welt, fällt ein Tropfen von dem Regen, aus Wüstengärten malt. Wo ein Mensch sich selbst verschenkt und den alten Weg verlässt, fällt ein Tropfen von dem Regen, der aus Wüstengärten malt. Vertrauen gibt, nicht nur an sich selber denkt, fällt ein Tropfen von dem Regen, der aus Wüstengärten malt.
Große Gebiete der Erde sind Wüsten. Ihre unabsehbaren Weiten, ihre Schrecken, aber auch ihre Schönheiten haben zu allen Zeiten Menschen in ihren Bann gezogen. Für das Volk Israel war die Wüste ein 40 Jahre lang dauernder Weg in das von Gott verheißene Land Kanaan. Viele Mönche und Einsiedler haben in der Wüste im Durchleiden ihrer Stille und Einsamkeit zu sich selbst und zu Gott gefunden. Und immer ist diese uns so ferne Landschaftsform ein eindeutiges Symbol für eine ganz nahe Wüste, die sich um uns und in uns ausbreiten kann. Zu diesen Einöden um uns können die Steinwüsten unserer Städte gehören, die Anonymität in den Wohnsilos und die Hektik auf den Straßen, das Unpersönliche in den Großbetrieben oder in den Warenhäusern gehört dazu. Johann Wolfgang von Goethe konnte noch schreiben: Jeden Pfad will ich betreten von den Wüsten zu den Städten. Heute ist die Wüste um uns. Diese betongraue Heimatlosigkeit in einer eng gewordenen Welt. Und die Wüste in uns? Das ist das Gefühl der Verlassenheit. Die Ohnmacht in Krankheit und Alter an den Grenzen eines Lebens, in dem es auf Gesundheit, Leistung und Erfolg allein anzukommen scheint. Wüste kann auch die trostlose Trockenheit in Gebet und Gottesdienst sein, die uns mit dem Psalmisten rufen lässt. Meine Seele dürstet nach dir, o Gott, wie dürres, lechzendes Land ohne Wasser. Wüsten in uns. Dazu schrieb Friedrich Nietzsche schon am Ende des letzten Jahrhunderts: Die Wüste wächst. Wehe dem, der Wüsten birgt. Nietzsche scheint an und in der Wüste zu verzweifeln. Schauen wir aber in die Heilige Schrift, stellen wir fest, dass gerade die Öde und die Ungeborgenheit zum Ort der Geburt neuen Lebens werden können. Ganz deutlich wird das in der Geschichte Israels. In der Wüste nennt Gott seinen Namen, der dem Volk für immer zum Trost wird. Ich bin für dich da. In der Wüste erhält Israel die 10 Gebote, Wegweisung für alle Zeiten. In der Wüste sprudelt Wasser aus dem Felsen, fällt Brot vom Himmel und die Menschen wissen, Gott ist das Leben. Die schreckliche Wüste des Todes wird zum sicheren Ort des Lebens. Auch im Neuen Bund ist die Wüste nicht nur der Raum des Todes, sondern ein Ort, aus dem das Leben kommt. So verkündet der Täufer Johannes: Ich bin die Stimme, die in der Wüste ruft. Ebnet den Weg für den Herrn. Johannes weist auf Jesus, den Messias, hin, der Heimat und Geborgenheit in Gott schenken will. Auch Jesus erkennt die zwei Gesichter der Wüste. Die Versuchung durch den Teufel vor seinem öffentlichen Wirken unter den Menschen und die Nähe seines himmlischen Vaters in den langen Stunden des Gebetes. Nicht zu vergessen seine grenzenlose Einsamkeit im Ölgarten, der für ihn zur Wüste wird, weil alle Jünger ihn verlassen. Aber auch sie füllt sich mit Leben, als Jesus betet: Vater, dein Wille geschehe. Darf es uns wundern, dass auch wir bisweilen wie in einer Wüste leben? Dass wir an Einsamkeit und Erfolglosigkeit leiden? Dass wir an unserer Ungeborgenheit und unserem vergeblichen Mühen verzweifeln möchten? Die Erfahrungen aus der Bibel zeigen, dass wir solche Wüsten bestehen können, wenn wir sie als Aufgabe verstehen, bei der Gott uns nicht verlässt. Wüsten werden zu fruchtbarem Land, wenn wir unsere Armseligkeit aushalten, uns offen halten für seine umwandelnde Gnade. Saint-Exupéry betete: Warum zwingst du mich, Herr, diese Wüste zu durchqueren? Nur eines Zeichens bedarf es von dir, dass die Wüste sich wandelt, dass der blonde Sand und der große Wind nichts Fremdes mehr sind, sondern ein weites Reich, durch das hindurch ich dich erkenne. Gott ist es, der aus Wüsten Gärten macht. Thank you. Wüsten sollen zu Gärten erblühen? Das ist sicher leichter gesagt und gesungen als geschehen. Und trotzdem zeigen nicht nur die Geschehnisse der Bibel, dass solches möglich ist, sondern auch die Erfahrungen mit Menschen in der Wüste unserer Tage. Kranke und alte Menschen beschämen mich oft, wenn sie erzählen, für welche Anliegen oder für welche Menschen sie ihre Last und Ohnmacht tragen. Sie sagen es bisweilen unter Tränen. Und dennoch liegt auf ihren Gesichtern ein Glanz, der von einem Glück spricht, das ganz tief in ihrer Seele ruht. In ihrer Art, die Wüste zu bestehen, geschieht das, was im Lied angeklungen ist. Hier gehen Menschen mit ihren Gedanken und Gebeten aus ihrer Einsamkeit heraus, weil sie sehen, da ist einer noch einsamer als ich. Hier teilt man Freude und Leid mit anderen. Man kann zuhören, schenkt Nähe und Vertrauen, weil man auf Gott vertraut. Solche Begegnungen machen eines immer wieder deutlich. Wo Menschen aufeinander zugehen und sich in Liebe begegnen, verwandeln sich Wüsten in blühende Gärten. Die Dichterin Gertrud von Lefort schrieb im Rückblick auf ihr langes Leben: Von allem, was mir gehörte, blieb nur das Verschenkte, das, was ich an andere weitergegeben habe. Jeder hat schon einmal erfahren, als er etwas geben wollte, ein wenig Zeit, einen Rat, ein kurzes Gespräch, eine kleine Aufmerksamkeit, dass er selbst der Beschenkte war.
Was ihr dem Geringsten tut, das habt ihr mir getan. Denn ich nahm ihn vor euch schon als meinen Bruder an.
Jesus ist es, der gesagt hat, dass er im Menschen auf uns wartet. Und er nennt gerade die Armen, Kranken und Einsamen seine Schwestern und Brüder. Ganz deutlich spricht Jesus in seiner großen Rede vom Weltgericht davon. Ich war hungrig und durstig, ohne ein Zuhause, im Gefängnis. Ich war krank. Mit anderen Worten, ich lebte in einer Wüste. Und denen, die sich der Hungernden, der Dürstenden, der Heimatlosen, der Gefangenen und Kranken annehmen, verspricht er: Das habt ihr mir getan. Er preist diese Barmherzigen selig und verheißt ihnen die ewige Freude des Himmels. Davon berichtet uns Matthäus im 25. Kapitel seines Evangeliums. Ernesto Kardinal sagt dazu: Wenn wir anfangen, einander zu lieben, hat der Himmel auf Erden schon begonnen.
Wenn ihr Hunger stillet und den Becher füllet, Kleidung einem Armen gibt. Wenn ihr Fesseln sprenget und auf Frieden dränget, wendet ihr der Menschen Not. Was ihr dem Geringsten tut, das habt ihr mir getan. Wenn ihr Heimat teilet mit dem, der als Fremder lebt. Sterbende begleitet, Tote heimgeleitet, selig seid ihr dann vor Gott. Was ihr dem Geringsten tut, das habt ihr mir getan.
Der Evangelist Johannes schreibt: Wir heißen nicht nur Kinder Gottes, wir sind es auch. Also sind wir untereinander Schwestern und Brüder. Jesus hat aus dieser Wahrheit gelebt. Er ist der Bruder aller geworden und hat uns ein Beispiel gegeben, damit auch wir tun, was er getan hat. Die von Matthäus aufgezählten 7 leiblichen Werke der Barmherzigkeit sind Möglichkeiten, Jesu Weg nachzugehen. Hierbei geht es nicht nur um ein Almosen, um ein wenig Zuwendung dann und wann. Im wirklichen Barmherzigsein gelangen wir zum wahren Menschsein, das uns Jesus in seiner grenzenlosen Liebe zu den Menschen vorgelebt hat. Doch nicht nur die Not des Leibes, Hunger, Durst oder Krankheit macht den Menschen arm. Auch die geistige und seelische Not, die Wüste in uns. Auch hier sollen wir uns als Brüder und Schwestern bewähren. Von den 7 geistigen Werken der Barmherzigkeit berichtet die Bibel ebenfalls. Wir sollen Irrenden den rechten Weg weisen, Unwissende belehren, Zweifelnden raten, Trauernde trösten, Unrecht geduldig ertragen, Fehler verzeihen und für Lebende und Tote beten.
Wer den rechten Weg zeigt, Licht zum stillschweigt und dem Zweifler Hoffnung schenkt. Wer geduldig mitstreckt, in die Trauer Trost legt, wendet vieler Menschen Not. Was ihr dem Geringsten tut, das habt ihr mir getan.
Die 7 leiblichen Werke und die 7 geistigen Werke der Barmherzigkeit sind Schritte und Gelegenheiten, andere und damit sich selbst aus den Wüsten unserer Tage herauszuführen. Es geht dabei, will man andere Worte für Barmherzigkeit gebrauchen, um Solidarität und Zuwendung, um Mitverantwortung aus dem Wissen, Wir sind alle Kinder Gottes, also auch Schwestern und Brüder. Bei diesem Gedanken des Miteinander und Füreinander trägt mich immer neu die uns so vertraute Petrusgeschichte, die als der reiche Fischfang bekannt ist. Die Fischer hatten die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Im Morgengrauen heimgekehrt, steht Jesus am Ufer und fordert sie auf, trotz aller Müdigkeit noch einmal hinauszufahren und die Netze auszuwerfen. Alles spricht dagegen, und doch sagt Petrus: Herr, auf dein Wort hin will ich es tun. Und sie fangen eine so große Menge von Fischen, dass ihre Netze zu zerreißen drohen. Andere Fischer müssen mit ihrem Boot helfen, den Wunderfang an Land zu bringen. So berichtet es uns Lukas. Vor dem Wunder des reichen Fischfangs steht das Wunder des Vertrauens. Herr, auf dein Wort hin. Auf das Wort Jesu hin tun die Fischer etwas, das ihren bisherigen Erfahrungen völlig zuwiderläuft. Obwohl sie in der Nacht hinausgefahren und mit leeren Netzen zurückgekommen waren, steigen sie im Vertrauen auf Jesus noch einmal ins Boot und fahren in einen hellen, erfolgreichen Tag. Sollten wir es nicht auch immer wieder miteinander und füreinander wagen? Wie Petrus können wir dabei beten: Herr, auf dein Wort hin.
Er steht am Ufer und spricht Petrus an: Werft eure Netze aus noch einmal zum Fang. Und Petrus fährt hinaus nach nutzloser Plan. Herr, auf dein Wort hin den Fischzug ich wag. Er steht am Ufer und sie legen an. Voll sind die Netze nun vom herrlichen Fang. Jesus ruft erneut, sie kommt, folget mir. Herr, auf dein Wort hin folgen wir dir. Er steht am Ufer und er schaut mich an. Fahr auf den See hinaus, wie Petrus getan. Wirf dort die Netze aus und trotze der Flut. Herr, auf dein Wort hin wird alles gut. Er steht am Ufer und winkt mich an Land, holt meine Netze ein und reicht mir die Hand. Er lädt zum Rasten ein für alle Zeit. Herr, auf dein Wort hin bin ich.